Frieden schaffen ist sehr viel schwieriger als plattes Verbot beispielsweise von militärischer Unterstützung.
Wie vermittelt man eigentlich, dass das Frieden ist, dass Selbstbestimmung, Freiheit, Menschenrechte, Frieden und Grundvoraussetzung auch für Frieden ist? Hallo und herzlich willkommen zu Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht und ich bin einer der beiden Vorstände der Stiftung. Und ich streite mich hier in diesem Format immer mal wieder mit Gästen über Politik, über die Grünen, über grüne Politik. Und heute ist bei mir zu Gast Albrecht von Lucke. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Albrecht von Lucke, Sie sind Jurist, Politikwissenschaftler und politischer Publizist. Seit 2003 ist er Redakteur der renommierten politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Und neben der Tätigkeit für die Blätter schreibt Lucke auch in vielen anderen Zeitungen und ist auch darüber hinaus ein gern gesehener Diskussionsgast bei Funk und Fernsehen. Etwa beim ARD-Presseclub oder in der Phoenix-Runde bei Maischberger, bei Hart aber fair. Und er hat auch Bücher veröffentlicht, und zwar eines heißt Die gefährdete Republik von Bonn nach Berlin 1949 bis 1989 oder Die schwarze Republik und das Versagen der deutschen Linken. Und außerdem ist Albrecht von Lucke mit dem Lessing-Preis für Kritik ausgezeichnet. Und da sind wir eigentlich bei dem Thema. Kritik ist nämlich das, was ich hier versuche, auch so ein bisschen rauszulocken aus den Leuten. Was hat es denn mit diesem Lessing-Preis eigentlich auf sich? Ich habe irgendwo gelesen, es gibt mehrere Lessing-Preise. Ich selber komme aus der Lessing-Stadt Wolfenbüttel, deswegen bin ich da interessiert.
Das ist Ihre, aber ich darf davor sagen, wenn ich jetzt ins Du falle, sei das dem Umstand geschuldet, seitdem ich mal die Ehre hatte, unter dem Landwirtschaftsminister Jan-Philipp Albrecht eine Rede, was mir eine große Ehre war, auf dem Schleswig-Holsteinischen Bauerntrag zu halten, haben wir uns geduzt. Das wäre jetzt merkwürdig, wenn ich sagen würde,
können wir gerne machen.
Sie, deswegen fallen wir doch ruhig. Also, die Sache ist, dann musst du es wissen, in Wolfenbüttel ist nach wie vor in der wunderbaren Amalia-Bibliothek die große Sache Wolfenbüttels, gibt es nach wie vor die Verleihung alle zwei Jahre eines Lessing-Preises. Und das ist der zweite neben Hamburg. Der bekanntere ist wahrscheinlich der in Hamburg. Aber in Wolfenbüttel wird das Jahr für Jahr von der Lessing-Gesellschaft gemacht. Und ich hatte die große Ehre damals vom großen Historiker Hans-Ulrich Wähler, der den eigentlichen Preis bekam. Okay. Als der, damals war ich noch Förderer, also ein bisschen, als der Förderer, es gab einen Förderpreis, den konnte der Hauptpreisträger dann auswählen. Und den bekam ich damals. Das war der Preis, der mir zugesprochen wurde. Und wahrscheinlich durchaus, weil Hans-Ulrich Wähler wohl die Schärfe, die Kritik meiner Kommentare schätzte. Und insofern bin ich besonders froh, natürlich auch heute hier zu sein. Und darf auch eins vielleicht gleich vorab sagen, ich bin begeistert von eurem Format, aber du wirst es gleich merken, die Kritik, und deswegen bin ich ja glücklich, auch hier zu sein, die Kritik bzw. die Auseinandersetzung finde ich gerade deshalb so spannend, weil ich meine, die Grüne Partei ist gegenwärtig und nicht nur die Partei, sondern die grüne Sache in einer ganz spannenden, kritischen Situation. Und so habe ich, wir werden es gleich sehen, viele, viele Begriffe, so war ja deine Anfrage, ich musste mich erst überlegen, habe ich dir geschickt. Aber ich werde manchmal vielleicht versuchen, den Bogen zu spannen, damit der gesamte Gedankenprozess einer ist, der sich fortspinnt. Das war so mein Hauptinsatz, weil ich den Eindruck habe, momentan geht die Kritik nicht primär in Richtung grüner Partei, sondern die große Frage, die ich habe, ist die, wie geht es mit der grünen Sache weiter in einer ganz, ganz problematischen Situation? Und das ist ein Denkprozess, der mich hier natürlich hier bei der Böll-Stiftung besonders bewegt.
Da steigen wir ein. Ich freue mich auf die Kritik, bin auch immer wieder begeistert von den kritischen Anmerkungen, die man von dir vernehmen kann. Insofern bin ich gespannt darauf. Und wir machen es wie immer.
Ja.
Du hast Stichworte mitgebracht. Wir ziehen die Stichworte nacheinander, jeweils 6 Minuten. Ich stelle hier den Timer, unsere Küchenuhr. Und dann versuchen wir da einzusteigen.
Gerne.
Sehr gut. Also, dann ziehe ich mal die erste Karte. Boah, da geht's gleich los. Das Thema ist Friedenspartei. Das hast du uns mitgebracht. Das ist ja erstmal, sag ich mal, auch eine sehr grundlegende Thematik für die Grünen, wo sie herkommen, aus der Friedensbewegung. Heinrich Böll, Mutlang und so weiter. Dann bring mal
das ist fast
ein bisschen
schon,
Kritik auf
merkst,
den Tisch.
Du merkst, es ist lustig. Ich habe ja die Begriffe, das sind alles die großen Begriffe, die eigentlich den großen Bogen spannen. Ja. Und schon der Begriff geht quasi in medias res. Also in die Frage auch, wo steht die Grüne Partei in einem langen Prozess? Ich nehme manche Begriffe sicher vorweg. Wir können aber ja das Gespräch spinnen. Und ich finde auch spannend, wenn wir eine Dispute haben oder vielleicht du dann auch sagst, so, wie siehst du es? Wenn ich das wahrnehme, ist die Lage momentan natürlich eine hochkomplexe, weil viele der alten Begriffe euch abgenommen werden weil ihr einen, den ich befürworte, Entwicklungsprozess durchlaufen habt und ganz anders an ganz anderer Stelle steht.
Also noch, Frieden ist zum Beispiel.
Nehmen wir den Begriff Frieden, bleiben wir dabei. Das war der Urbegriff natürlich der 80er Jahre. Ja. Die Grüne Partei, übrigens interessanterweise auch meine Zeitschrift, Blätter für deutsche internationale Politik, in ziemlicher Engführung. Eva Quistorp könnte viel davon erzählen, die damals auch in den Blättern schrieb, andere natürlich auch, viele. Damals war dieses Generationenprojekt, Post-68er-Projekt, eines, was die Friedensbewegung anstifte, Petra Kelly als die Ikone.
Ja. Gibt jetzt gerade den Film Act Now, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Dokumentarfilm, super sehenswert, aber eben klar, die Friedensauseinandersetzung als sehr zentraler Punkt ihrer Politik.
Ja. Und wenn ich nur beobachte, und da sind wir nah beieinander, wie sehr wir als Blätter mittlerweile Protest kriegen, weil wir genau wie ihr, einen großen Entwicklungsprozess vorgenommen haben, spätestens mit dem Kosovo-Krieg begann das. Ja, der Kosovo-Krieg war der große Knackpunkt. Übrigens, interessanterweise, da war zu Recht die Grüne Partei stolz darauf, dass sie ihn stellvertretend für die Gesellschaft ausgetragen
hat. So ist es.
Und man sieht bis heute die Probleme der SPD beispielsweise, die viel weniger klar hat, wo steht sie eigentlich. Ja. Also die ironische Sache, wenn wir jetzt an Wadephul denken, die jüngsten Äußerungen, Jörn Wadephul, der neue Außenminister, steht in der Frage des Friedens sehr viel näher bei den Grünen. Toni Hofreiter sowieso, also die Nähe, oder Annalena Baerbock steht sehr viel näher in Teilen bei der Union, als bei denen, nicht nur die SPD, sondern natürlich auch die Linkspartei. Die Linkspartei, die euch jetzt gewissermaßen auf dem Feld der Friedenspolitik mit den alten grünen Positionen zum Teil begegnet. Also ihr erlebt hier gewissermaßen am Thema Frieden eine neue generationelle Auseinandersetzung. Da kommt schon
die Unterstellung ist, es ist da näher an der CDU, aber in Wirklichkeit ist es doch näher zum Beispiel an den Menschenrechten.
Absolut.
Näher an der Freiheit, an der Selbstbestimmung der Menschen. Wie vermittelt man eigentlich, dass das Frieden ist, dass Selbstbestimmung, Freiheit, Menschenrechte, Frieden und Grundvoraussetzung auch für Frieden ist und dass diese Auseinandersetzung, damals Kosovo oder auch danach in Responsibility to Protect, in den Konflikten und so weiter im Mittelpunkt stand?
Das ist der Prozess, den die Grünen, das würde ich tatsächlich genauso sagen, stellvertretend für eine Gesellschaft durchlaufen haben, weil sie, und da wird es so spannend, den Begriff des Pazifismus letztlich eigentlich auf seine wirklichen Wurzeln zurückgeführt haben. Pazifismus, wenn man es rein im Lateinischen begreift, ist eben nicht die Waffen nieder. Wie Bertha Suttner das natürlich in gewisser Weise völlig zu Recht sagte, weil der Militarismus der alten deutschen Tradition, der zu den beiden verheerenden Kriegen, Erster und Zweiter Weltkrieg, wurde, war natürlich ein Krieg, der immer von Deutschland ausging. Da war die Forderung, lasst uns die Waffen ruhen, dann ist der Aggressor beseitigt. Pacem facere, da kommt es her, Frieden machen ist aber eigentlich weit mehr. Und das merken wir gerade jetzt. Wenn wir einen Aggressor haben, der eben nicht Deutschland ist. Und das haben wir nach 89 irgendwo natürlich lange auch verdrängt. Wir glaubten ja alle nach 89 nicht, dass auf europäischem Kontinent
nochmal
ein
aufkommt.
Ein solcher Krieg dieser Dimension mit einem solchen aggressiven revisionistischen Russland auftreten würde. Und da reicht eben für den Pazifismus nicht, dass keine Waffen, wie es jetzt die Linkspartei beispielsweise in ausgesprochen populistischer Weise erhebt, aber euch damit gerade in jungen Generationen wieder gewaltig Konkurrenz macht. Sondern es geht um aktives Friedenmachen. Und dieses aktive Friedenmachen, und das muss man immer wieder deutlich machen, stand auch am Anfang der Friedensbewegung.
Petra Kelly hat zum Beispiel damals immer wieder Bezug genommen auf die Befreiung Deutschlands von den Nazis durch die Alliierten.
Absolut.
Sie kam ja aus Amerika oder ist da aufgewachsen, wobei Perspektive natürlich klar in die Richtung ging.
Ich bin ganz bei dir, wobei Petra Kelly natürlich dann schon den Bruch nicht mehr mitmacht.
Das hat sie auch nicht mehr erlebt.
Das hat sie weder erlebt, noch war sie auch nicht in der Hinsicht. Sie hätte, glaube ich, schon Schwierigkeiten. Also sie gehörte zu denen, die den Prozess der Realpolitik ja dann doch sehr kritisch sah. Hatte natürlich auch mit dem Verlust ihrer Bedeutung zu tun. Aber du sagst das völlig zu Recht. Und das ist ganz entscheidend. Wir müssen uns von dem Blick verabschieden, dass aus der Rolle Deutschlands bis 1945 nur die Entwaffnung Deutschlands, die friedenspolitische, die wir sind. Ganz im Gegenteil. Wenn ein polnischer Außenminister Herr Sikorski heute sagt, ich habe nicht Angst vor der Untätigkeit Deutschlands, Tätigkeit, vor der Aggressivität, sondern ich habe Angst vor seiner Passivität, dann folgt daraus, wir brauchen, und das ist ja übrigens auch die Chance der neuen Regierung, wir brauchen ein weit aktiveres, gerade in Verteidigung aktiveres Deutschland, das in der Lage ist, den Frieden zu stiften. Und ich kann es in einem Wort mal deutlich machen, gibt den schönen Satz bei Friedrich Schiller im Wilhelm Tell: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es seinem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wenn der Aggressor, und in dem Fall ist es nun mal Russland, egal wie auch immer hier, ob BSW, AfD oder wie auch immer die Verantwortlichkeiten rumdrehen oder sogar in Mörsheimer, nicht? Du hast vielleicht mitkriegen, John Mörsheimer, der Kopf der Realpolitik, sagt mittlerweile in einer absoluten Vehemenz, die Ukraine haben den Krieg provoziert. Ich selber hätte als Politikwissenschaftler, renommierter Professor, gesagt, ich hätte früher schon den Krieg angefangen. Man sieht also, wie sehr selbst manch renommierte Leute zu Putinisten werden. Aber in der Wahrhaftigkeit ist es natürlich so, dass knallhart Putin diesen Krieg provoziert hat und das in solchen Augenblick nur die Unterstützung des Überfallenen hilft.
Aber wie kann man aus seiner Verteidigungsposition als Grüne, gerade als oppositionelle Grüne, das Thema Frieden oder den Begriff Frieden mit einer solchen Positionierung neu besetzen?
Indem man deutlich macht, und ich glaube, keine Situation ist besser geeignet als die jetzige, wo ja Trump, man muss das in aller Härte sagen, ja Selenskyj quasi Putin fast zum Fraß hingehört, hat gesagt, ich bitte dir alles, wenn du nur wenigstens in Gespräche einwilligst. Und was macht Putin? Kein Wort. Das heißt, es reicht eben nicht, Friedfertigkeit immer wieder verbal unter Beweis zu stellen. Das alte Wort der Friedensbewegung, das lautete immer so schön, wo gesprochen wird, wird nicht geschossen. Das war eine Annahme, die uns Putin heute konterkariert. Ich bin durchaus immer wieder für Gesprächsangebote. Das ist notwendig. Das wird ja gegenwärtig auch gemacht. Das haben die Grünen ja auch nicht abgelehnt. Aber sie müssen militärisch unterfüttert sein. Sie müssen letztlich auch eine Stärke bedeuten. Nur wenn einer stark ist und dem anderen gegenübertritt, wird er eine Chance haben, von einem Aggressor wie Putin gehört zu werden. Das heißt, es braucht beides. Es braucht Gesprächsbereitschaft bei gleichzeitiger absoluter Verteidigungsbereitschaft der Ukraine. Anders ist mit Putin kein Frieden zu machen. Und nur auf dieses Frieden machen kommt es an. Und deswegen, vielleicht als Erster, haben wir schon einen Punkt. Ich glaube, das gilt es und das macht es schwierig. Es gilt es gegen die große Herausforderung. Und das ist so mein Interesse heute. Ich frage mich zwei Punkte. Wo bleibt die grüne Sache und wo bleibt die grüne Partei? Ihr werdet es in Zukunft schwerer haben natürlich. Ihr merkt das ja auch. Gegen eine Linkspartei, die genau mit diesen sehr plakativen Friedenspositionsdingen.
Aber mein Takeaway, weil wir mit der Zeit durch sind, mein Takeaway wäre jetzt ein offensives Besetzen des Friedensnarrativs.
Bin ich da bei dir.
Mit einer Erklärung dieser Weiterentwicklung, die stattgefunden ist immer noch nötig. Also ich meine, ich war damals Teil dieser Kommissionen, die ganzen Kriegseinsätze ausgewertet haben unter Rot-Grünen 1 und 2 sozusagen. Da haben wir so viel Lernaufgabe gehabt, aber wahrscheinlich haben wir noch zu wenig erklärt, was wir gelernt haben.
Und ich würde eben sogar so weit gehen zu sagen, auch den Begriff des Pazifismus noch mal deutlich zu machen. Ich habe das eben nur kurz angedeutet. Pacem facere, rein vom Lateinischen, heißt eben Frieden machen. Es ist nicht Untätigkeit. Und die ganze erste Friedensbewegungstradition, die auch dafür den Nobelpreis bekam, einer hieß Fried, das war eine juristische Position, die immer bedeutet, es geht darum, rechtlich abgesicherte universalistische Verhältnisse zu schaffen. Die ganze Tradition der Völkerrechtsordnung, die nur dann funktioniert, wenn wir ein Gewaltverbot haben und wenn wir eine Replik haben auf den Gewalttäter, wenn der Gewalttäter in Schranken geht und ein Rechtsbruch als solcher gar nicht wird, nur dann kann es wirklich dauerhaften Frieden geben. Diese Tradition zu verteidigen und zu sagen, auch deshalb muss einem Putin letztlich das Handwerk gelegt werden oder zumindest muss er zum Frieden gebracht werden, das ist entscheidend. Und ich glaube, ihr müsst euch vor den Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft da nicht scheuen. Und trotzdem gibt es natürlich einen ungeheuren Sog in die Friedenssehnsucht, wo letztlich interessanterweise BSW und AfD sowieso ungemein nahe standen. Wagenknecht war ja in vielen Punkten überhaupt nicht zu unterscheiden von AfD-Positionen. Aber auch die Linkspartei es sich eben sehr leicht macht. Und da, glaube ich, gibt es eine große Aufklärungsnotwendigkeit auch der Grünen zu zeigen, Frieden schaffen ist sehr viel schwieriger als plattes Verbot beispielsweise von militärischer Unterstützung der Ukraine. Das schafft keinen Frieden.
Lassen wir so stehen. Vielen Dank. Dann ziehe ich mal die nächste Karte und das ist ein Sprung jetzt und zwar in die Mitte.
Naja, das ist
so. Das Wort Mitte, das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Immer wieder die Frage, also haben die Grünen zu sehr in die Mitte gezogen oder wie muss es eigentlich jetzt weitergehen?
Das ist genau der Punkt. Deswegen, ich habe ja versucht, die großen Begriffe, wenn ich schon mal das Glück habe, hier mit dir zu sprechen und mir die Gedanken so grundlegend zu machen, habe ich versucht, diese Begriffe neu mal zu herauszusuchen und vielleicht darüber den Bogen zu spannen. Das ist ja genau momentan ein neues Teil des Problems und unserer politischen Lage. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich habe gerade auf dem Weg hierher, ich bin auf dem Fahrrad gefahren, deswegen auch völlig erhitzt und völlig Begeisterung, löblich. So, aber kam mir nochmal die Einordnung von euch. Natürlich seid ihr über die Jahre in die Mitte gewandert. Die Grünen, wenn wir nochmal zurückgehen, fingen natürlich als Linkspartei an. Man muss es mal fast so formulieren. Sie waren links. Und ich würde auch nach wie vor sagen, dass die
Linken... In vielen europäischen Ländern oder anderswo in der Welt ist das ja auch
noch so. Und ich gehe sogar noch viel
weiter. Das ist ja auch ein Stück weit unsere Basis, eine linke Politik.
Ich würde sogar weitergehen. Ich würde nach wie vor sagen, dass in menschenrechtlicher Hinsicht es auch darum geht, den Kampf gegen die Linke in dem Punkt der Besetzung des Begriffs links nicht abzuschenken, sondern zu sagen, wir bleiben links. Links zu sein bedeutet, Menschenrechte zu verteidigen, bedeutet deshalb, die Lebens in der Ukraine zu verteidigen. Ich habe mich immer geärgert, und fühle es übrigens bis heute, wie man es vielleicht merkt, dass die Arroganz der Linken darin bestand, den Begriff des Linken für sich zu reden.
Ja, das ist die Frage, was ist überhaupt links?
Was genau. ist links?
Ja,
das was ist links? Und insofern ist es weiterhin richtig, dass links für mein Verständnis, und übrigens, wir kommen darauf aufs Ökologische, natürlich im Kern auch das Ökologische immer meint, weil ohne ökologische Politik keine gerechten Verhältnisse, keine Gerechtigkeit auf der Welt, überhaupt keine Überlebensbedingungen, die Grundvoraussetzung.
Das heißt, auch konservativ, ökologische Politik.
Alles, und das ist ja das Spannende. Du nimmst die ganzen Begriffe, auf die wir ja noch kommen, nimmst du weg, da merkst du eben, das ist deswegen...
Kommen wir zurück in die Mitte.
Naja, kommen wir zurück, aber wir werden das alles vielleicht heute zusammenbringen. Und das fand ich so spannend, als ich mir überlegte, wie die Krimi Die Mitte ist bloß deshalb so spannend. Natürlich seid ihr in die Mitte gewandert, weil es immer auch ein Programm natürlich gab, in der Mitte Anschlussfähigkeit herzustellen, Regierungsfähigkeit herzustellen, also hochrealpolitisch, auch hier generationell ja zu verorten. Der Weg von Fischer sehr schnell in die Mitte hatte natürlich auch etwas damit zu tun, dass man regieren wollte. Mhm. Dass es realpolitisch ging, und das ist immer noch hoch bemerkenswert, nicht? Denk mal dran, 83 erster Einzug in den Bundestag. Ja. 85 Minister in Hessen. Das muss ich dir ja nicht sagen, wenn du selber schon Minister warst. Also so rasend schnell, und mit einem ungeheuren Machtwillen. So. Aber weil er sah, wir müssen auch, dann flog er natürlich schnell wieder raus, weil Börner mit der Dachlatte, kennst ja die Geschichten, die raus mit sagen, ging es auch noch nicht. Aber es war klar, wir wollen das Land auch regieren, deswegen ein Stück weit in die Mitte. Aber wir erleben jetzt, und ich gehe weiter, wir erleben jetzt, wie schwer die Lage für die Grüne Partei geworden ist. Weil natürlich gerade jetzt in der Situation Mitte nicht in der Regierungsverantwortung zu sein. Ich würde mal für euch... In sechs Ländern allemal, aber im Bund eben nicht mehr. Ihr seid ein Stück weit eingeklemmt in meiner Wahrnehmung. Ihr seid, ich habe es noch nicht, ihr seid ein Patchwork. Wie heißt diese Partei in einer Familie, wie heißt denn in der Mitte? Nicht Patchwork, sondern der in der Mitte steckt.
Zwischen den Stühlen.
Das Mittelkind. Wie heißt das Mittelkind? Da gibt es aber einen Namen. Sandwich.
Ihr seid das Sandwichkind.
Ihr seid nämlich das Sandwichkind. Ja, pass auf. Ihr seid das Sandwichkind zwischen den neuen Linken. Der Linkspartei, die eine ungeheure Konjunktur hat. Hier, die ganzen Jugend gucken mich ja alle schon, an. Ja, die Versuchung der jungen Grünen geht doch dahin, was würden wir gerne mit Reichenegg auf die Barrikaden rufen, wieder in alter Tradition, so, Antikapitalismus und so weiter, was ja durchaus auch grüne Facetten hat. Ich will das gar nicht nur denunzieren. Aber natürlich ist es eben, wie wir gesehen haben, auf dem Bereich der Friedenspolitik total leicht machen.
Nicht nur dort, in vielen Bereichen.
Könnte man andere Bereiche aufführen. Aber ihr habt auch das Problem, ihr seid nicht an der Regierung. Ihr seid nicht an der Regierung und könnt die Gestaltungsrolle nicht im Bund wahrnehmen. Das heißt, diese Sandwich-Situation ist für euch eine neue Lage, die es neu zu bedenken gilt und neu für die grüne Sache zu definieren.
Und die Grünen speisen ihre Berechtigung jetzt in der politischen Landschaft. Die sind ja auch deutlich stärker geworden als damals. Ja, nicht mehr 6-7%, sondern jetzt sind es halt 12-13% oder mehr. Sie speisen ihre Kraft ja auch daraus, dass die Leute sagen, es braucht ja auch Veränderungen. Und die Grünen sind die einzigen, die wirklich dafür einstehen, dass sich was tut und verändert.
Das ist momentan vielleicht nicht mal mehr so stark der Fall, weil dieses Problem, und das ist ja das Ironische.
Also die Revolution von rechts sozusagen.
Das oder? Auch, aber auch von links. Es ist ja nicht so, dass die Linkspartei das nicht momentan viel stärker schreien würde. Eure Verluste an die Linken, und das ist ja auch nicht nur zu denunzieren, weil die Dinge wieder bringen, sehr sensibel für manche Punkte, billige Mieten, junge Chancen für Junge, erreichen ein Spektrum an Leuten, die ihr früher erreicht hättet. Mhm. Und da würde ich schon fragen, das ist ja auch eine Kritik, die Bernd Ulrich, du hast ihn auch hier schon gehabt, auch mal früher schon gebracht hat. Es gibt eine Vermittlung, nennen wir es mal so, eine Moderation oder eine die zum Teil, und ich habe das immer gutiert und verstanden, auch daraus resultiert, dass ihr nämlich auch konservativ seid. Dass ihr sagt, wir sind Verteidiger dieses Rechtsstaates, wir sind auch Verteidiger der Republik.
Auch liberal. Ja,
absolut.
Ja, genau.
Und auch vor allem in dem Augenblick des Kampf der Revolution von rechts war natürlich eure Position auch eine der Verteidigung dieses Staates.
So ist es.
Aber das macht es natürlich weit, und das hat natürlich auch mit Ämtern zu tun, das hat damit zu tun, dass ihr in die Funktion rein und dann oben in der Bundesliga. Das macht es natürlich aber einer rebellischen Linkspartei so ungemein leicht, populistisch jetzt auf die Barrikaden zu rufen, Positionen zu vertreten, bei denen die eigentlich ziemlich genau wissen, wir schaffen den Kapitalismus nicht von heute über morgen, aber es klingt halt gut, es zu fordern. So, damit will ich sagen, eure neue Aufgabe wird wieder darin bestehen, durchaus wieder ein Stück weit wahrscheinlich auch radikaler zu werden, beziehungsweise die Forderungen nicht im Sinne einer Plattenhaltung, aber deutlich zu machen, die grüne Sache ist die originär, also durchaus auch kapitalismuskritische, ist die erforderliche, aber sie hat einen radikalen Kern. Und ich glaube,
eine systemkritische Haltung,
würde ich sagen, allemal. Und ich würde auch davor warnen, man muss ja mal sagen, wenn wir jetzt bilanzieren, es ist ja ein wirklicher Umbruch auch bei euch im Gange. Und der Umbruch steht auch darin, dass natürlich die Rolle auch, denk an die letzte Regierung, mit all dem Knatsch und auch mit dem Scheitern, die Ampel war natürlich ein Desaster, dass an euch eine Sache sehr hängen geblieben ist. Für viele ironischerweise wart ihr natürlich in der Anmutung viel zu radikal.
Ja.
Das wurde auch von außen
genau, gespielt. Weil die Ampel war ja in der Veränderung kein Desaster, sondern es hat sich ja unglaublich viel verändert. Nur das ist natürlich überhaupt nicht rübergekommen.
Es wurde dann am Schluss als sogar abgeschmettert wahrgenommen, also Heizungshammer. Es wurde als sehr radikal genommen, aber interessanterweise, ich würde behaupten, nicht mit dem, was Sexappeal hätte, also um mal das Wort einer bekannten ostdeutschen Grünen zu sagen, der heißeste Scheiß, ja, ist momentan ja die Linke, weil die kommt mit dem großen rhetorischen Feuerwerk. Ihr hattet hingegen in der Ampel die Radikal des Technokratismus, würde ich behaupten. Es war ein technokratisches Herangehen mit Heizungsgesetz, das in der Sache sicher in vielen Punkten auch richtig war. Und die Leistung von Habeck bleibt ja unbenommen, dass er uns aus der Energiekrise quasi geholt hat. Aber das Desaster eben auch, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, mit all den Verschwisterungen im Ministerium, Greichen und Co. und Familie. Also das war natürlich alles ein Angriff. Das hat mich sehr geärgert. Eine ungeheure Angriffsfläche. Ihr habt den Leuten Angriffsfläche geboten und dadurch entstand, in fataler Weise, das ist ja das Ironische, der Eindruck totaler Radikalität, obwohl es eine gemäßigte, auch von der FDP, wie wir wissen, natürlich auch vorgeführte Radikalität war. Ihr seid in die Falle gegangen und einer Radikalität, die bei den, und das ist, fand ich ganz verheerend, in der Bevölkerung einen Hass auf die Grünen erzeugt hat. Ja. Das erlebe ich ja in ganz vielen Bereichen.
Das hätte man vermeiden können, indem man hätte selber radikaler sein können.
Das würde ja Robert Habeck heute auch gesagt haben. Man hätte die Sensibilitäten der Gesellschaft stärker wahrnehmen müssen. Man hätte wahrnehmen müssen, wie sehr ans Eingemachte
es geht. Emotionalität,
aber auch Sorgen aufnehmen, dass es zum Beispiel das Klimageld nicht gab. Es gab, glaube ich, die soziale Abwählung war der Grund, das Grundproblem. Die FDP hat euch ins Messer laufen lassen. Auch im Zusammenspiel mit der Bild-Zeitung war das ja ein permanentes Agieren gegen euch. Man hätte das haben müssen. So ist das fatal. Und das ist eigentlich eine ironische Sache. Ihr seid für die Linke nicht radikal genug. Ihr seid für die linke Jugend nicht radikal genug. Ihr seid für weite Teile der Gesellschaft so radikal. Obendrein, weil ein Söder hat euch dann noch an die Wand gespürt.
Gut, das können die natürlich auch immer sagen, weil sie müssen das ja gar nicht praktisch beweisen, ob es überhaupt radikaler geht. Oder,
ja, das ist völlig richtig. Es hätte genau immer, es geht alles immer viel radikal. Ihr wollt ja schon lange nicht das System abschaffen. So, aber es ist natürlich so, und das ist der Kernpunkt. Das Problem der Grünen Partei besteht darin, bestand auch in der Ampelkoalition, dass ihr die einzigen wart, die die Zumutung gewagt haben, zu sagen, es muss sich etwas ändern. Und das Fatale, und das ist momentan der Backlash übrigens in allen Bereichen, die Zumutungszurückweisung, auch von Veränderungen, die für die Zukunft und für kommende Generationen sind, ist so massiv. Die Leute, die Rechten, und das will ich gar nicht ins Social sagen, also die eigentlich auf dem normalen Level Wachstum, Mobilität, individuelle Verkörper sagen, ich will mein Leben nicht ändern. Und ihr seid natürlich die Hassfiguren in vielen Bereichen übrigens, auch was die Frage der Sprache anbelangt. Da spielt das ja auch gegen die Grünen. Rot-Grün versiffte Republik. Das war das Kampfwort der AfD und damit hat sie Politik gegen euch und gegen diese Zumutung gemacht, die aus ökologischer, auch aus generationeller Hinsicht eigentlich für die Nachkommen ja auch derer sind, die protestieren, die gegen euch protestieren, aber die natürlich Zumutung bedeuten und das ist der
Kampf. Absolut. Also ich versuche daraus aber jetzt auch nochmal ganz kurz das Takeaway rauszunehmen. Also ich höre daraus, es braucht jetzt eine radikalere Haltung, systemkritische Haltung, bei trotzdem Beibehaltung sozusagen der Veränderungszumutung, die vermittelt werden muss. Ja, und das zusammenzubringen.
Ihr habt ja immer noch.
Ich wollte eigentlich abschließen.
Nein, gut, dann nehmen wir das als Takeaway. Ich finde das ja lustig, der Begriff Takeaway. Ich gebe das Takeaway gerne mit, aber dann machen wir die nächste. Wir kommen ja gleich zurück. Du kannst die nächste machen.
Alles klar.
Wir haben ja so viele, du willst ja noch bei mir machen.
Ich will eigentlich nicht super abwirken.
Nein, aber ich nehme das ja gerne wieder auf.
Du kannst ein bisschen auf die Zeit
achten. Ja, völlig richtig. Wir spannen ja einen Bogen. Und ich finde das fand ich ja das Reizvolle. Vielleicht kommen wir am Schluss. Es kreist ja alles so hoffentlich.
Spannen wir den Bogen weiter. Genau. Rechtsstaatspartei, da sind wir beim nächsten Thema. Rechtsstaatspartei ist ja auch, sage ich mal, eine sehr grundlegende Thematik. Bürgerrechte ist ja auch sehr, und Menschenrechte, da waren wir schon, ist ja sehr fundamental für grüne Politik.
Naja, ist ja auch ganz zentral deine, wenn ich das mal so sagen darf. Du als Mann des Digitalen, der erkannt hat und damals sehr früh Pionier war, du bist ja, bevor du Umweltminister wurdest, war es ja deine Domäne im Europaparlament, also zu erkennen beispielsweise, der neue digitale Raum ist einer der totalen Vermachtung möglicherweise aus. Damals ging es euch ja noch mehr, fand ich interessant. Damals war ja noch, nehme ich mal an, du würdest zustimmen, die Illusion oder die Hoffnung, das ist ein neuer Raum der freien Kommunikation.
Ja.
Wenn wir heute erleben, was der digitale Raum geworden ist, totaler Vermachtung einer Maskeinflusssphäre, die uns riesige Probleme bereitet. Das habe ich damals auch schon als immer sehr kritisch angesehen. Also ein Stück weit ein herrschaftsfreier Raum, kann man sagen. Aber der sofort einer Vermachtung ausgeht. Heute, du würdest wahrscheinlich auch selber sagen, mag ich mal zurück.
Ich glaube, das würden mittlerweile fast alle aus dieser Netzszene der Anfang 2000er sagen, dass die Hoffnung, dass dieser freie Raum so überlebt, dass die gestorben ist. Ja, der ist kaputt gemacht worden. Und die Befürchtung war ja einerseits, dass es passieren kann, dass die Staaten ihn kaputt machen.
Ja.
Und das haben sie an manchen Stellen auch, gerade die repressiven autoritären Regime. Aber diese Befürchtung tatsächlich, dass Unternehmen, dass einzelne Unternehmer oder Akteure das privatisieren und ausschlachten, die war auch von Anfang an da. Aber eben, glaube ich, die Vorstellungskraft nicht so groß, dass das so weit gehen kann. Weil das ist ja weiter als das, was die letzten 200 Jahre sozusagen in den Demokratien oder so erlebt haben, die Privatisierung und Despotisierung sozusagen. Ja, das ist ja ein Rückfall in alte Zeiten, ins Mittelalter oder so.
Ein Raum, der quasi absolut der Macht des Stärkeren ausgesetzt ist, wo die Macht schlichte ökonomische Art entscheidet. Und das war jetzt der Aufhänger. Das war aber noch ein Angang, den ihr damals hattet, sehr stark, habt ihr ja heute noch, ist ja auch entscheidend, einer Bürgerrechtspartei. Die Kernthese, die ich aber mit dem Begriff Rechtsstaatspartei verkörpern will, ist die, dass dahinter auch ein großer Prozess bei euch steckte, den Rechtsstaat sich anzueignen. Also zu einer Staatsverteidigungspartei zu werden, die erkennt, wir müssen regulieren. Das hat in ganz vielen Bereichen ja gegriffen. Denkt mal an die Auseinandersetzung um die Frage der Haltung zur Polizei. Ein Riesenthema. Ja, es ist die Grüne Partei ja erstmal aus einer absolut staatskritischen Haltung erwachsen. Ihr seid aber immer mehr, und das habe ich immer absolut befürwortet, zu einer Partei geworden, die erkannt hat, naja, bei aller Liebe,
wir müssen es in die Hand nehmen.
Wir müssen es in die Hand nehmen und damit entsteht auch ein Verständnis, wir müssen diesen Staat verteidigen als einen Rechtsstaat. Also mal ganz, und am deutlichsten wird es ja gegenüber der AfD, wenn man es mal hart formuliert, die AfD ist heute die Anti-Rechtsstaatspartei. Ja, und ihr seid Verteidiger des Rechtsstaates. Das hat natürlich aber auch Kosten, die man damit aufnimmt. Man, ganz konkret, wenn die Freiheit, also die anarchische Freiheit heute eher bei den Neoliberalen zu Hause, und so erleben wir es ja auch, hat man natürlich sehr schnell den Charakter der Gängelungspartei.
Da gehe ich gerade direkt rein. Müssen die Grünen, sollten die Grünen deswegen stärker staatskritisch agieren wieder? Sollten sie sozusagen deutlich machen, dass es eigentlich eine Befreiung, eine bürgerliche Befreiung oder Bürger-Emanzipation oder so geben gegenüber dem Staat?
Dass, ich sehe das gar nicht so.
Bürokratie da an der Stelle angreift?
Naja, Bürokratie ist ja richtig. Das werden wir ja alle sogar. Da seid ihr ja dann auch wiederum. Da läuft man sich dann Gefahr, sehr in ein neoliberales Fahrwasser. Was ich aber nicht so sehe. Ich sehe
oder libertär,
so,
dieser Trend.
Libertär. Der ist natürlich, der ist genau der Gegenteilige. Das meine ich. Mal hart gefragt, mal so warum. Wenn man es mal so formuliert. Die grüne Anti-Haltung gegenüber dem Staat, aus der die Grüne Partei nach 68 erwachsen ist. Joschka Fischer, seine ganze Putztruppe, stolz ein Sponti gewesen zu sein, 70er Jahre, so war ja der Häuserkampf. Genau. So,
den Muff unter den Talan.
So. Und das ging dann ja weiter. Das ging gegen den Atomstaat. Fischer entdeckt plötzlich, der ja nicht originär Grüner war. Wir kennen die Geschichte ja ganz gut. Da war Ditfurth, Jutta Ditfurth, sah jedes Mal weit grüner am Anfang. So, die Fischer erkennt plötzlich, oh, da gibt es eine ganz neue Bewegung. Da werden AKWs sondergleichen aufgezogen. Da sind junge Menschen im Gange. So. Und das war natürlich auch Verkörperung eines Atomstaats, der hochgradig gefährlich war. Auf der anderen Seite der kriegerische Staat, die Hochrüstung. So sehr wir vielleicht heute sagen würden, naja, das Gleichgewicht des Schreckens, bei dem am Schluss die Sowjets unterlegen waren, hatte auch was für sich. So, also beziehungsweise mit der Abrüstung von Gorbatschow und Reagan war sogar der vermeintliche böse Amerikaner in der Lage, dann Kompromisse zu machen. Und insofern, aber damals war dieser Blick auch berechtigterweise, weil natürlich dieser Staat in beider Hinsicht bedrohlich war. Es gab die AKWs mit ihrer jahrtausendartigen Bedrohung. Und auf der anderen Seite gab es eine Hochrüstung, die natürlich tatsächlich in einem massenhaften Overkill eine riesige Gefahr für die Menschen war. Damit daraus
und jetzt ist der Staat in einer fragileren Position.
Viel fragileren Situation, für mein Verständnis. Und das heißt, in der Situation war die staatskritische Haltung, und natürlich, man darf eins nicht vergessen, aus der Tradition sich auch gegen den braunen Staat. Ich meine, das Beginn von 68 ist die Ermordung Benno Ohnesorgs am 2. Juni 67 von einer hochautoritären Polizei, der selbst sehr konservative Publizist Karl-Heinz Bohrer, vor kurzem schon, dann später Chef des Merkur, ganz kluger, brillanter Kopf, der war damals bei der FAZ und sagte, das, was am 2. Juni 67 in Berlin passierte, das erinnert an Diktaturen wie in Griechenland. Das war also noch ein Überleben der alten NS-Struktur. Ist ja auch klar, man vergisst es, das 20 Jahre nach dem Krieg.
Absolut.
Das waren alles Leute, die waren davor noch im Osten, haben im Osten den Ostzug gemacht. Und mit welchen Methoden wissen wir? Das heißt, das aufgebrochen zu haben, aus dieser Tradition kommt die Grüne Partei. Und insofern war es ein langer Prozess der Aneignung, bei dem man begriff, verdammter Mist, wir müssen auch diesen Staat gegen Rechtsterroristen mal ganz konkret, wir haben momentan nicht
was. Aber diese
gegen Rechtsterroristen, absolut. Gegen Islamisten. Und das fiel natürlich
diese Bewegung schwer. Diese Bewegung hatte Erfolg. Die Grünen hatten Erfolg und haben einen Staat modernisiert und zu einem Rechtsstaat gemacht, den sie heute verteidigen.
Das ist genau der Punkt. Und das ist der Stolz auf den Grünen viel mehr. Das ist auch das, worüber ich mich bei Linken sehr oft ärgere. Ja. die nicht begreifen.
Dass dieser Staat, man die Gesellschaft
dieser Staat, genau wie du sagst, das ist der entscheidende Punkt, ganz richtig. Und das müssen die Grünen sich auch viel zu mehr zu eigen, in der Geschichtsschreibung, überhaupt auch die SPD und andere, aber auch die Differenz zu begreifen. Dieser Staat hat nichts mehr von dem, was der militaristische Staat 1914, 1939 oder meinetwegen noch 1967 war, der ja auch noch ein sehr autoritärer war, mit all den Äußerungen, unter Adolf hätte es das nicht gegeben. Und die soll man vergasen, das waren ja Äußerungen, die waren Ende der 60er noch gang und gäbe. So, das heißt nicht, und jetzt kommt's, das heißt nicht, dass ich nicht bedrohlichste Tendenzen zu einer Rechtsentwicklung sehe. Wir haben wieder einen Rechtsterrorismus. Absolut.
Wir haben antiliberale, antidemokratische. Absolut.
Und es kommt jetzt darauf, gegen diese Tendenzen mit einem starken, aber liberalen Staat das zu verteidigen. Und ich will ein anderes, es schlägt so schön in den Brücken zu zwei Wahnsinnssachen, die mich unbeugbar geärgert haben, aber auch so entlarvend sind. Wenn ein BSW bei der letzten Veranstaltung im Bundestag mit dem Plakaten auftritt, 1914, gleich 2025, dann zeigt das die ganze Idiotie eines Bündnisses Sahra Wagen nicht. Wer heute die Kriegskredite eines militaristischen Deutschlands am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das war der Schlachtruf des Wilhelminismus. Das ging weiter bis 39 und 45.
Ja, diese Tradition,
wer das gleichsetzt, absolut, mit 2025 der Unterstützung eines überfallenen Staates wie der Ukraine, der hat nichts begriffen. Und das zeigt auch die, deswegen, und der zweite Punkt, den muss ich aber auch sagen, momentan, weil das deckt den Bogen. Ja. Es gibt momentan eine interessante Debatte, die bei den Linkspartei sehr ankommt, glaube ich. Das gibt einen jungen Mann, der heißt Newman oder sowas. Vielleicht habt ihr von dem, ich glaube, der heißt Ole Newman oder sowas. Ne? Ja, aber den kennt ihr doch sicher auch. Ne? Ein Mann, der tritt auf und sagt, er würde nie, hat ein Volk, das ist eine pazifistische Schrift, er würde nie für diesen deutschen Staat in den Krieg ziehen. Ich bin total, sei an dieser Stelle gesagt, absolut für das Recht auf Wehr.
Absolut,
das ist ein hohes groß Gut. Aber er setzt in einer so schlichten Gleichsetzung den Wehrdienst in einer Diktatur, nämlich Russlands, mit der Verteidigung des Staates in der Bundesrepublik gleich. Er tut so, als würde hier genauso die Einzelnen würden vom Staat verheizt, in einer ganz schlichten Schwarz-Weiß-Zeichnung, und stellt sich kein bisschen der Frage, wie halten wir es eigentlich, um auf die Frage zurückzukommen, wenn ein totalitärer Staat mit all den Mitteln, die er hat, ein anderes Land, das eben liberal ist, bei aller Kritik, ich sehe die Ungerechtigkeit, also darüber muss man ja auch reden, die Linkspartei hat zum Teil ja recht, wenn sie sagt, die Kluft geht auseinander. Es gibt, aber wer nicht erkennt, und das ist eure Leistung, ihr seid ja auch Teil gewesen, wer nicht erkennt, dass seit 68, nicht zuletzt durch die Grüne Partei, dieser Staat in einer Weise liberalisiert wurde, wie die Bundesrepublik nie liberaler wurde, die übrigens auch von ungeheuer vielen Flüchtlingen als der Ort ihrer Sehnsucht erkannt wird. Wer das nicht begreift und nicht begreift, dass er deswegen auch ein Stück weit verteidigungsnotwendig ist, der lebt auf einer Insel der Seligen und hat eine fast schon dekadente Haltung zu dem, was Rechtsstaat bedeutet. Deswegen sage ich, ihr müsst diese Verteidigung als Rechtsstaatspartei begreifen und den Leuten auch klar machen. Genauso wie es darauf ankommt, den Leuten sollte man, dass Frieden eben was anderes bedeutet, als nur die Waffen nieder.
Ja. Gut, das nehmen wir auch so mit. Sehr gut, dann greife ich hier nochmal rein. Wir haben jetzt, wie viel haben wir? Drei Worte haben wir. Dann nehmen wir das vierte. Es war klar, dass es hier ein bisschen aus dem Ruder läuft.
Weil es so schön ist, wenn man nur die Freude hat. Jetzt kommt alles, aber alles ein Zusammenhang. Wir können
Jetzt von vorher Mitte und rechts, das kommen wir jetzt zu links, rechts.
Ja,
also da sind wir bei links und rechts.
Kommen wir bei manchen, schon ein bisschen. Wir kommen ja bei manchen Begriffen vielleicht wieder kürzer zu Rande. Weil das
ist ja hier nochmal die Zeit. Auch die ist nicht ganz irrelevant. Die müssen wir nochmal wieder
anschauen. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe mir nur die Freude gemacht, mal so die Großbegriffe da reinzuschmeißen. Weil das sind alles Begriffe natürlich, um die neue Definition von Grünen, aber auch der grünen Frage kreisen muss. Also nehmen wir doch mal noch die vielleicht viel grundsätzlichere Frage auf. Was heißt links-rechts eigentlich und wo stehen die Grünen im Kontext oder das grüne Thema?
Ja.
Das grüne Thema.
Links-rechts ist viel zu einfach.
Links-rechts
hau ich jetzt gleich mal raus.
Ja, also ich finde,
genau. In meiner Lebenszeit habe ich mit links-rechts der alten Schule oder wie es politisch in der Theorie immer diskutiert wurde, irgendwie so wenig anfangen können.
Ja.
Weil diese Frage, öffnet man sich einem internationalen Raum oder denkt man in nationalen Grenzen zum Beispiel aus Europa, immer eine Frage war. Oder auch die Frage, geht es um individuelle Rechte und sozusagen die Würde des Einzelnen oder ist es ein kollektive Frage? Auch das kann man sehr unterschiedlich betrachten, autoritär, liberal, ja. Also eigentlich ist das doch viel zu simpel, links, rechts, oder?
Das kann man so sehen. Aber jetzt mache ich mal dann das schön, dass du das so in die Folge gehst. Finde ich gut. Da kann man ja mal das Gegenargument halten. Das schlichte Gegenargument. Wir wissen ja alle beide, dass das alles klassischerweise aus der französischen Tradition kommt. Links saß die neue Kraft, die auf Gleichheit, man darf es ja nicht unterschätzen, auf Gleichheit, die revolutionäre Kraft, auch für den dritten Stand dann, Gleichheit setzte. Auf der rechten Seite saß die aristokratische Fraktion. Und wenn man die schlichteste Definition von links und rechts begreift, die hat Norbert Bobbio stark gemacht, dann ist es schon so, dass die Linke Gleichheit, also im Sinne der gleichen Menschenrechte, als das zentrale Anliegen begreift, die Rechte hingegen auch Ungleichheit ganz stark macht. Auch die Maximalisierung der Freiheitsbetätigung. Insofern würde ich schon sagen, wir sollten die Begriffe nicht zu schnell über Bord werfen. Vielleicht hast du, und da bin ich ganz bei dir, man muss rechts wiederum sehr von konservativ unterscheiden. Mhm. Darauf, finde ich, würde ich entscheidend abheben. Ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, deswegen sagte ich ja auch, lasst euch den Begriff des Linken nicht von einer Linkspartei klauen, die in vielen Punkten für manche eben gar nicht links ist. Absolut. Wer die Ukraine heute nicht verteidigt, der ist nicht links.
Ich denke sehr selten, dass diese Dinge links sind.
Das ist vieles, ist nicht links. Und das ist auch, und übrigens, klar, man kann auch plakativ raufen, das mag dann wiederum links klingen, wir schaffen den Kapitalismus ab. Selbst die Klassenpartei, wir haben ja gerade den Parteitag der Linken gehabt, die sind jetzt wieder neue Klassenpartei. Nun gut, ob der Klassenbegriff primär nur links ist, wenn man sich da auf marxistische Tradition, das sei mal dahingestellt. Ja, also, aber es ist dieser Wunsch, und den darf man nicht ganz gering schätzen, den halte ich für wichtig. Und der ist bei euch ein bisschen tatsächlich, würde ich schon sagen, ein bisschen unter die Räder gekommen.
Ja.
Dass Gleichheit
eine große Rolle
spielt und dass wir Ungleichheitsverhältnisse haben der letzten Jahrzehnte, die massiv geworden sind.
Also Reiche etwas ärmer machen, Arme etwas reicher machen.
Das ist durchaus, bleibt links. Ja? Ja. Also anders ausgedrückt, und das halte ich übrigens, wir haben noch gar nicht über die aktuelle Regierung gesprochen, das halte ich schon für ein ganz hartes Versagen auch der Konservativen, dass jemand wie Merz, ja, bei dem man sowieso nicht erwarten kann, er ist ja ein Neoliberaler, er kommt natürlich aus diesem, dass der in einer solchen Krisensituation, aber als ein Konservativer, als er sich ja auch begreift, dass der nicht die besser Situierten auch mal klar zur Kasse bittet in einer Situation, wo wir einen Notstand ja wirklich haben. Eine so kritische, das ist auch ein Versagen von Konservativen, aber es ist eben eher in der rechten Tradition, man lässt die vermeintlich sich das erwirtschaftet haben, man lässt das Erworbene. So, und dadurch geht natürlich in den letzten 30 Jahren die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter auf. Also insofern würde ich schon sagen, diese Gerechtigkeitskomponente, übrigens vor allem natürlich auch im internationalen
Maßstab. Ich würde gerade sagen, international ist es halt schwieriger geworden.
Viel schwieriger geworden, also,
beziehungsweise durch die
Internationalisierung. Aber immer dramatischer geworden. Mhm. Aber immer dramatischer, um konkret zu sagen, deine Kollegin ist ja aus dem Entwicklungszusammenhang. So, wenn man sich überlegt, wie entscheidend Entwicklungspolitik, die gerade global fast abgeschafft wird, denk an Trump, der Wahnsinn mit den USA, das ist ja eine Entwicklung, wo man eher Gefahr läuft, die Teile der Welt über die Wupper gehen zu lassen, die gerade am allermeisten unter den ökologischen Konsequenzen unseres Produzierens leiden müssen. Also die Brutalität, dass wir dort dem keine Rechte, das ist
durchaus. Und das ist ja kurzsichtig. Also für eine rechte oder sagen wir konservative Perspektive ist das ja eigentlich katastrophal, weil wir hier unsichere Zustände schaffen, die uns bedrohen werden.
Deswegen seid ihr, das ist immer meine Definition, deswegen habe ich das Spannende immer in den Grünen gefunden. Ihr seid links, wenn ihr ein Stück weit Gleichheit oder beziehungsweise Gerechtigkeit. Aber ihr seid auch konservativ, weil ihr die Welt bewahren wollt. Habt da natürlich die großen Anknüpfungen. Eigentlich zu den Konservativen. Bewahrung der Schöpfung ist ja ein Begriff, der man viel stärker mit den Grünen assoziieren würde als nun gerade mit der Union. Weil die, und da ist der Kampf der Union ja ganz hart, weil dies mit Rechten tatsächlich zu tun hat. Rechten, die nur für sich. Die AfD ist ja eine reine, übrigens keineswegs nur bei den Armen. Ich befürchte weit mehr bei den Bestsituierten angeblich. AfD ist eine Partei derer, die sagen, wir wollen uns keinerlei Vorschriften
machen. Ja, absolut.
Wir konsumieren oder verkonsumieren sogar unsere Gegenwart. Zulasten unserer Kinder generell. Und das ist die zweite. Und die dritte ist die Liberale. Ihr habt also eigentlich alle drei Wurzeln. Die liberale Position deiner Herkunft, Bürgerrechtspartei, freie Kommunikation. Insofern ist die Grüne Partei eine, die alles ineinander begreift und aber gegen alle sich auch in Verteidigung dieser Wurzel stark machen sollte. Ich vermisse deswegen manchmal auch oder finde es noch interessanter, wenn ihr diese Wurzeln stärker in Stellung bringt gegen andere Parteien. Und das wage ich jetzt gar nicht nur Sympathie für die Grüne Partei. Die Sympathie gilt auch sehr stark der grünen Sache.
Da bin ich großer Fan von. Und deswegen finde ich es halt auch immer ein bisschen schwierig, wenn man immer nur versucht, die Grünen in diesem Ding hin und her zu schieben und zu sagen, nee, die gehören dahin, die gehören dahin und so weiter. Nee, weil gerade auf der on the crossroads sozusagen, gerade da, wo die Dinge sich eben, wo die miteinander in Berührung kommen, da wird es doch extrem spannend. In einer Welt, in der die Dinge neu sortiert werden müssen.
Auch. Und da sind auch die Bündnisse. Wir kommen ja, ich weiß nicht, die vorige Bündnispartei habe ich auch reingeschmissen, weil da sind Bündnisse möglich. Ja,
Bündnis.
Passt denn doch.
Bündnisse müssen wir uns dann jetzt nochmal merken.
Ja.
Und ich ziehe einfach nochmal eine Karte und vielleicht kommt es
ja. Ja, wer weiß. Ich den Begriff haben wir ja im Kopf.
So. Naja, zumindest
Generation, das ist toll. Ja, das finde ich ja noch
Generationen. Absolut. Also, das ist ein interessantes Wort, das du damit gebracht hast. Sag mal,
Also wir sind ja jetzt auch nicht exakt die gleiche Generation.
Du bist doch ungefähr 10 Jahre jünger, ne? Bist du für die 78 aus, bist du?
82 Jahre. Oh,
genau. So ein Bart macht immer. Und wer schon so viel gemacht, der Herr Minister. Herr
wenn
Minister.
Ich den abmache, dann werde ich noch jünger.
Bist 15 Jahre jünger als ich. Wahnsinn, ja, das ist schon, da hast du schon sehr viel erlebt und gemacht. Toll.
Genau, aber also ich meine, jetzt gibt es ja auch noch eine deutlich jüngere Generation. Es gibt auch ältere Generationen und die, also haben viel Macht, die Älteren, während die Jungen, glaube ich, gerade so total nach rechts abbiegen. Also das ist eine ganz seltsame Mischung aus unterschiedlichen Generationen gerade. Und man hat manchmal das Gefühl, die kommen gar nicht mehr zu. Aber die Millennials sind ja die unproblematischen. Nein. Die passen sich an alle an, sozusagen.
Nein, ihr habt, sag mal wirklich, ihr habt nicht ein Problem, das will ich gar nicht beschreiben. Aber ihr seid dem klassischen Topos der Generationenpartei ja längst entwachsen. Ihr wart die Generationenpartei. Es gab ja keine Partei,
die Grünen, ein Generationenprojekt sozusagen.
Das war ja sogar mal der Vorwurf. Ja, das ist ja lange vorbei. Aber ihr wart natürlich absolut ein Generationenprojekt am Anfang. Mit Claudia Roth, Jürgen Trittin sind natürlich die letzten der 68er der Gründergeneration. Britta Hasselmann, die ist noch zu jung, die ist jetzt ja schon, die hat ja schon die Senioritätskarte, aber die ist ja, gehört ja gar nicht dieser Gründungsgeneration an. Aber das war die beginnende Generation. Da war die Grüne Partei wirklich eine Generationenpartei. Mit denen, die danach kamen, also Robert Habeck, ich glaube Jahrgang 70, was ist Robert? 70 oder was? So, das heißt, kam gewissermaßen schon die Post-68 sozialisierte Partei in die Rolle derer, die Älteren waren. Aber auch die tritt in gewisser Weise jetzt ja ab. Ich nehme schon wahr, dass ihr mittlerweile ein Projekt seid, was generationsübergreifend
ist. Ja, ist mit einer Generation sichtbar in meinem Alter, die ziemlich präsent ist und die sich echt was aufgebaut hat.
Ja, na klar. Ich meine, deine Generation und vor allem, was du auch alles gemacht hast, bist ja auch sehr, sehr jung. In welchem Alter bist du eigentlich Minister geworden?
36,
Wahnsinn. Glaube ich. Naja, ist erstaunlich, weil das ist mittlerweile ja gut. Man sieht es ja jetzt auch, haben wir einige, Verena Huberts oder wie sie heißen, nicht die bei der SPD ja vor allem, aber 36er ist bei der Union noch immer keine Ministerin. Das sind eher die 40er. Das ist schon früh. Also damit will ich sagen, und ihr seid natürlich schon so weit, dass ihr da absolut gestanden seid. Aber trotzdem, diese Tatsache, das ist erstaunlich. Du sagst es ja auch, nehmen wir das mal, Generationenprojekt als eine Chance des Politischen. Das droht euch verloren zu gehen, meiner Meinung. Ich habe schon den Eindruck, dass die Linkspartei momentan den generationellen Wind hat. Ganz stark.
Ja, weil sie die ganz Jungen gerade.
Naja, das ist ja nicht zwangläufig, aber die kriegen die. Ja. Und die kriegen die. Und das Interessante wird sein, und deswegen finde ich so wahnsinnig spannend, wer, um es mal an der Sache mal zu machen, und da geht es mir gar nicht um die grüne Partei, mir geht es auch ums Thema, wer kriegt das grüne Thema? Ich würde ja immer die Meinung vertreten, wer aufgeklärt ist, sieht, dass die Grüne Partei eigentlich dieses Thema besetzt, nach wie vor. Ihr habt ja interessanterweise auch im Koalitionsvertrag eine Menge durchgesetzt. Ist ja auch eine ganz spannende Sache. Wo stehen die Grünen jetzt, ob der Tatsache, dass ihr so beteiligt wart, jetzt auch, ihr seid ja administrativ auch ein Stück weit weiter beteiligt. Die haben sich ja auch Einflussmöglichkeiten
durch die Grundgesetzänderung, die Dinge, die herausgearbeitet wurden
von
einer Katharina Dröge zum Beispiel.
Genau, die das enorm gemacht hat. Genau. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Jahrgang sie ist. Also das ist ja ein interessantes Duo. Britta Hasselmann erheblich älter und so. Aber damit will ich sagen, das ist ja drin. Hat aber natürlich auch die Folge, dass der Fundamentalprotest nicht so stark bei euch zu Hause ist. Weil ihr zum Teil mitten dabei seid, auch durch die Länderbeteiligung. Das hat die Linkspartei, wenn man mal ein bisschen vom Osten absieht, aber spielt aber keine Rolle, alles nicht. Da ist der fundamentale Protest.
Also wenn ich das mal kurz zusammenfasse, du sagst, die Gründergeneration, die hat halt diesen revolutionären Impetus noch mitgehabt, während die danach folgenden das dann zunehmend nicht mehr hatten. Ist das die Befürchtung?
Absolut, absolut. Ja. Weil man denkt doch, was, und das war noch in den letzten Jahren sogar noch euer Plus, weil das die Polarisierung ausmachte. Wenn Meuthen mit dem großen Begriff die rot-grün versiffte Republik Politik machte, dann wart ihr auf der Linken eigentlich der Antipole. Die Linkspartei hat sich ja so zerlegt mit Wagenknecht im Streit, mit wem auch immer, da irgendwo fand sich immer einer, mit dem Wagenknecht sich streiten musste. Ihr wart, das hat sich ja auch in den Wahlen gezeigt, ihr wart zeitweilig auch der Gegenspieler zur AfD. Und diese Auseinandersetzung, die auch damit zu tun hat, dass für die AfD genau diese rot-grüne 68er Republik immer noch der Gegenspieler war, brachte es mit sich, dass ihr davon noch profitieren konntet. Das ist ein langer Weg. Ich kann mich noch genau erinnern, wie Joschka Fischer, 98, Wahlkampf, der hat das ungemein clever in Szene gesetzt. Wir sind die Kohorte, die 68er anziehen. Brezzo Schlauch nach der Wahl. Hat ja auch alles ewig gedauert, darfst nie vergessen. 89, glaubte Oskar Lafontaine, wunderbar. Kohl hat abgemeiert. Der Kohl war ja im tiefen Loch, 87. Die Leute in der eigenen Partei wollten putschen. Hatte zwar zweimal die Wahl gewonnen, 83 und 87, aber es hing im Loch, es kam nicht so. Alle 68er glaubten damals schon, jetzt sind wir vor der Macht. Lafontaine schickte sich an und dann fiel die Mauer. Und Lafontaine machte auf Anti und hatte keine nationale Empfindung und Kohl gewann. unterstützt übrigens fast schon von Willy Brandt, der mit Lafontaine nichts anfangen konnte, Kohl viel näher stand, gewann Kohl nochmal jubilierend die Wahl. Das heißt, es war ein verzögertes Generationenprojekt, das dann 98 an die Macht kam, 30 Jahre nach 68. Das heißt, aber es lebte diese ganze Republik und dann auch die Antipolitik. War die 68er-Generation, ich habe darüber ja auch ein kleines
aber Buch,
war
eine so dominante... Aber ist das eine Wahrnehmungsfrage? Jetzt muss ich mal ganz kurz dagegen halten, weil... Die Elite und die Mehrheit der Gesellschaft in Deutschland eben doch eher älterer ist und das alles mitgeschnitten hat. Aber die haben nicht mitgeschnitten so stark eine jüngere Generation, die dann zum Beispiel in den 2000ern auch noch die ganze Zeit auf dem Kassotransport war oder die Attac-Generation, die Globalisierungskritik, G8-Gipfel und so weiter. Oder jetzt auch die jüngste Generation oder eher jüngere Generation, die mit Fridays for Future und letzte Generation und vielen anderen oder auch einer pro-europäischen Pulse of Europe-Bewegung, die es auch mal gab oder so, auf die Straße gegangen sind, was gemacht haben, sind die nicht einfach nur weniger wahrgenommen worden und deswegen unterstellt man ihnen als Generation so ein bisschen gar nicht so richtig diesen Revoluzzergeist gelebt
zu haben? Nein, das behaupte ich nicht mal. Ja. Jetzt so eine Reichenegg geht ja jetzt als Revoluzzerin auf die Barrikaden. So. Aber ich sage nur, die Nachwirkung von 68, die natürlich schon in ihrer kulturrevolutionären Aussage so fundamental war, auch eben auf die Nazi-Generation traf, auf ein Nazi-Land, ich sag mal, oder Postnation. Also das war noch zutiefst braun geprägt. Das hat natürlich eine ungeheure Wirkung
fundamentale
gehabt. Und es war auch, man muss es doch mal klar sagen, verglichen mit dem, was heute ist. Und es hat auch mit den medialen Voraussetzungen so. Es war eine ausgesprochen intellektuelle Generation. Ja. Eine fast schon buchgläubige Generation. Ja, was da gelesen wurde, was geschrieben wurde. Ja, und
heute
und
ist halt Social Media.
Ja, und es ist auch eine hochgradig verknappte und die Social Media klingt ja so dolle, aber es ist eben eine verknappte, auch fast schon intellektuell feindliche Generation,
muss man sagen. Darauf will ich hinaus. Das ist die eigentliche Problematik.
Absolut, für euch auch
ein Riesenproblem. Wie wird Politik gemacht?
Absolut, ich meine auch für uns, wie kommen wir an Leute? Wie kommen wir an die junge Generation? Eben über kleine Snapchats oder wie das heißt, wie heißt das muss
der Hook am Anfang.
Es gibt so schön, das muss Snackable muss das sein. Es sind so Begriffe, die kennen die alle gar nicht.
Das ist ja, was ich dir hier sage. Wir können jetzt nicht stundenlang hier weiterreden, weil die Leute
hören aber nicht mehr zu. Deswegen habe ich versucht, hier diese 6 Minuten, dein Motto, bist ja auch total auf dem Trick. Takeaway, wir brauchen am Schluss so ein kleines Takeaway, gib mir noch ein Täschchen, kriegst du nicht. So, also da habe ich gesagt, du, Jan-Philipp, da will ich nicht so ganz mitmachen. Hat aber auch super geklappt. Also ich finde diese Fähigkeit, einen Bogen zu spannen, auch den Leuten mal zuzumuten, hört euch einen Vortrag von einer Stunde. Kriegst du nicht. Ich halte ja wahnsinnig viele Vorträge. Es kommen die Alten, es kommen die, ich trage Eulen nach Athen. Und wir müssen uns also von daher wahnsinnig überlegen, wie kommen wir an die Jungen ran. Und ihr müsst es euch auch wahrnehmen. Deswegen meine ich das.
Also das scheint das eigentliche Generationenproblem zu sein.
Absolut. Also ich sage mittlerweile auch Schulungen. Du musst in die Schulen. Wenn die Leute zum Beispiel nicht mehr zu Abend zu Vorträgen gehen, auch an der Uni. Ich frage die klügsten Leute mal. Mein Neffe ist gerade jetzt in Berlin, hat angefangen, Wirtschaftsjahr. Die sind ja hoch engagiert, der macht Hochschulpolitik. Aber dass man abends noch einen Vortrag macht, dass die Uni ein Lebensraum ist, wo auch Vorträge...
Persönlich zu treffen.
Das machen die persönlich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie das wir noch erlebten, auch mit großen politischen Figuren natürlich nach 89. Berlin war natürlich auch wahnsinnig spannend, weil hier man hatte manchmal natürlich auch mit den Lehrenden zu tun, die eine Ausstrahlung hatten. Aber dass man darüber sich noch entzündet, das ist, glaube ich, nicht mehr so gang und gäbe. Also damit will ich sagen... Diese Form, und davon habt ihr lange gezehrt, ihr wart lange Zeit ein Stück weit auch die Alternativpartei. Die Partei, die eben dann doch noch den kulturrevolutionären Touch ein Stück weit... Ich glaube, auch Robert Habeck profitierte bis zum Schluss ein Stück weiter. Auch ein Stück weit.
Die hat dann die Küchentischgespräche,
ran an die Leute. Ja. Also jetzt kommt es darauf, und jetzt bin ich mal ganz böse, ich will nicht... Aber es kommt schon darauf an, eine Unterscheidbarkeit einer Funktionärspartei, das bist du ja... Jetzt wird ja hoffentlich nicht so nah. Du bist auch klassisch, glaube ich, wahrscheinlich grüne Jugend gewesen. Ne? Ja. Genau, das ist kein Vorwurf. Du bist eben einer, wie es in den Jusos früher... es gibt eine Parallelität ein Stück weit der Entwicklung. Und das war in den Anfangsjahren der Grünen Partei nicht so. Da wurde man getragen, wirklich.
Nimmt von einer jetzt einen größeren Raum ein.
Genau. Ja. Und daran müsst ihr aufpassen. Ich habe die Sorge, und ich habe die Sorge auch des grünen Themas wegen, dass ihr da von einer neuen Bewegung, die auf links zielt, mit Platten, dass ihr abgehängt werdet. Dass es da eine Entwicklung gibt. Und da muss man dagegen halten. Ja, man muss, denkt ihr nur, dieses Problem, ihr werdet es hier diskutiert haben. Warum ist ein Teil eurer grünen Jugend plötzlich abgewandert, ratzfatz zur Linkspartei? Die Heinrichs oder wie sie heißt, ne? Die Heinrichs-Fraktion, sag ich mal. Mir war die auch nicht nur sympathisch, weil ich meinte, das ist mir auch zu einfach. Aber du siehst, es gibt eine Sehnsucht wiederum nach, wo ist die Jugendbewegung und da ist viel im Umbruch. Und trotzdem gilt es da, kommt es wahnsinnig drauf an, weil ich auch Sorge habe um die grüne Sache. Ich sehe nicht, dass die bei der Linkspartei nun originär zu Hause ist. Ihr müsst sie verteidigen.
Sind aber danach tatsächlich sogar mehr wieder
eingetreten. Genau.
Also ist auch eine spannende Zeit.
Absolut, völlig richtig. Und die Chance, das sage ich auch.
Also die Grünen haben eine riesen Eintrittswelle und die Linke auch. Ja,
beide. Muss man gar nicht so muss auch gar nicht so schlecht sein, absolut. Aber trotzdem geht es darum, und das wird ein harter, ich sag mal so, für die grüne Sache ist es ja auch wieder positiv. Wenn sich zwei darum streiten, ihr habt es im Namen und ihr habt es in der Tradition. Die Linke wird euch das versuchen, das Feld abzunehmen, wenn sie nicht blöd ist. Ja? Die, aber es geht natürlich dann darum, das Thema auch stark zu machen. Und das sei als letztes gesagt, weil ich vorhin ja schon von der Situation in der Regierung sprach. Die SPD macht es euch jedenfalls recht leicht. Also ich muss gestehen.
Ja, über die könnten wir nochmal in
Ruhe reden. Aber gucken genau. Andermal.
Aber, wir gucken mal nach der letzten Karte und vielleicht kriegen wir das ja noch mit unter. Mal schauen, was wir hier so ziehen.
Als Ausblick, genau.
Naja, wir ziehen das Thema konservativ.
Ist ja genau. Ist schon meine letzte Karte, ja?
Ja, aber wir können ja gerne die eine oder andere Frage, die du noch mit dabei hast, mit reinbauen. Also fangen wir damit mal an. Also ich meine, konservativ, wir haben jetzt viel über die Linken gesprochen und über die Grünen und wir stellen uns natürlich oder müssen uns die Frage stellen, was heißt eigentlich konservativ heute und haben die Grünen nicht sogar einen Teil auch durchaus von dem besetzt, was in der Union war vorher?
Und das war nie, sag ich mal ganz böse. Es war in der Union, jetzt bin ich mal sehr scharf, in der Union war außer Klaus Töpfer sehr wenig. Wolfgang Schäuble hat als Erbe, manchmal ist hier ein Politiker, der sehr scharf auch kämpft, und ich ein großartiger Mann, nicht, das muss man vorab sagen, nicht, aber Wolfgang Schäuble, manchmal ist man danach reuiger, als man vielleicht war. Ja. Wolfgang Schäuble hat am Ende seines Lebens gesagt, einer seiner größten Fehler und der Union war, jetzt kriege ich den Namen nicht hin, du wirst mich gleich daraus, du bist Umweltminister gewesen, du wirst mir aus der Patsche helfen, ich hoffe gleich, war, dass ich den ersten grünen Bundestagsabgeordneten, wie hieß er denn noch? Du weißt, wen ich meine? Nicht? Ja, genau, der das
Buch geschrieben
hat. Kohl. Herbert Kohl war ein CDU-Mann. Dieser Mann wurde von der CDU-Fraktion mit Nichtachtung. Ja, so. Ein Planet wird geplündert. Das war ein absoluter Pionier des grünen Denkens. Und Schäuble erkannte
das am Ende... über den hast du gesprochen auf dem Bauerntag in Schleswig-Holstein.
Auch das, siehst du, ja, das kann ich.
Ja, genau, die Story.
Weißt du, warum? Ja. Weil ich die Story... Ja, die Story ist gut. Ja. Ich habe damals gesagt, und das ist nach wie vor meine Überzeugung, es gibt natürlich eine grün-schwarze Brücke als Bündnis. Und natürlich nicht zuletzt bei den Bauern. Wer als Bauer nicht begreift, dass eine Zerstörung der Umwelt die Lebensgrundlagen jedes bäuerlichen Existierens kaputt macht. Ich habe das ja auch in meiner eigenen Familie dargestellt, die natürlich in Schleswig-Holstein nach der Flucht meiner Familie unter Schlesien ansiedelt, so, und dort das Glück hatte. Und da gab es auch den Disput. Mein Onkel, den ich sehr mochte und leider so tot, der war eher, ich würde eben sagen, reduziert konservativ. Und da wird es so spannend. Richtig konservativ ist der, der mit grünem Gedankengut sagt, es gibt nichts Konservativeres als die Umwelt, die auch übrigens mit dem Begriff Umwelt, wie wir beide wissen, nicht richtig gefasst ist. Wir haben keine Umwelt, wir sind Teil einer Lebenswelt, mit dem Habermas-Begriff vielleicht sogar in dem Sinne, einer Lebenswelt, in der wir ein Teil nur sein können. Es gibt nichts um uns herum. Wir zerstören sie. Das wissen wir spätestens seit dem Anthropozän-Begriff. Wir sind im Begriff, diesen großen Zusammenhang zu zerstören.
Also uns und deshalb, selber.
Genau. Uns selber auch, genau. Unsere Lebenswelt. Und damit wird natürlich der Grüne der eigentlich konservativ. Ich bin also deswegen immer dafür, ganz, ganz entschieden, und ich finde das auch wichtig für die Grünen, einen positiv besetzten Konservatismus-Begriff zu verteidigen, zu erobern und ihn gegenüber dem rechten Gedankengut abzugrenzen. Weil wir sprechen ja ein bisschen drüber. Ich glaube, rechts zu definieren als Egoismus, Individuismus, Ego-Kultur, ist ganz entscheidend. Und der wirkliche Konservative denkt ja gerade in Traditionen, er denkt auch in Zusammenhängen, er denkt auch vor allem in Bewahrung der Schöpfung. Und deswegen, glaube ich, ist die große Krux für die Grüne Partei, und da sehe ich auch viele Bündnismöglichkeiten, mit den klugen Leuten aus allen Bereichen, aus der Umwelt, aus der Wirtschaft, die mich auch erleben, wenn wir so weitermachen, erodieren unsere Grundlagen. Versicherung beispielsweise. Es gibt natürliche Bündnispartner für die Grünen in Versicherung, weil die Versicherung, es gibt den einen schönen Satz, der da lautet, eine um 2 Grad heißere Welt ist nicht mehr versicherbar. Das sind also Möglichkeiten, hier Bündnisse zu stiften und den Begriff konservativ auch den anderen zu nehmen. Deswegen finde ich die Grünen auch so wahnsinnig spannend, weil ihr ein Amalgam, wie ich sagte, linker, liberaler und konservativen Gedankengut sein.
Und da kommen wir dann nochmal zu dem Begriff Bündnis. Ja. Also ich meine, Bündnispartei ist ja der Begriff, den auch Robert Habeck wieder geprägt hat im Wahlkampf. Der Versuch am Ende dann doch, Bündnisse über diese alten, hergekommenen Gräben hinweg zu schmieden. Entlang der realen Herausforderungen, die uns begegnen.
Genau.
Und das empfindest du auch als Stärke der Grünen.
Absolut.
Aber was müssen Sie tun? Was ist sozusagen das, was die Grünen vielleicht noch nicht richtig gemacht haben, in dem Versuch, Bündnispartei zu sein?
Weil irgendwas muss ja schiefgelaufen sein.
Oder weiß man gar nicht, die Grünen stehen immer noch ganz gut da.
Man muss aber eins sagen, hier steht Ich sage mal, da können wir auch lange drüber. Leider wurde der Wahlkampf der Entscheidende nicht von Robert Habeck vergeigt, sondern 2021. Vielleicht sind wir da beide sogar einer Meinung. Das hättet ihr ganz anders machen können. Da hättet ihr, das war der Wahlkampf. Leider hat das, wissen wir auch, Annalena nicht gerade, Baerbock, nicht gerade glänzend getrieben. Das war die Chance. Mit der Kampf von Robert Habeck nach dem Desaster mit der Ampel, nachdem, natürlich gab es Fehler bei den Grünen. Diese Greichenkiste war ein Ärgernis und so weiter. Aber wie die Grünen runtergeputzt wurden, wie übrigens dann auch Söder gegen die Grünen Hass gemacht hat und am Schluss selbst viele Grüne im Zweifel gesagt haben, bevor die Grünen noch in die Regierung kommen müssen, stärken wir vielleicht sogar aus realpolitischen Gründen eher CDU, CSU und SPD überhaupt eine Koalition. Das war für euch ja, so.
Die Jahre 21 bis 24 waren eine komplette Kampagne schon absolut, im Wahlkampf
absolut, von Annalena. Das war absolut brutal. Aber jetzt zurück zu der Grundsatzfrage. War fast so, aber zu Einschub. Ich würde sagen, die große Aufgabe, und da ist genau der Bündnisparteibegriff eigentlich richtig und muss noch viel tiefer gefasst werden, wird darin bestehen, gegen eine platte Klassenkampfrhetorik, die jetzt von links wieder Einzug hält, Klassen, möchte ich mal wissen, was genau nur diese Klassen in dieser Dienstleistung so sehr empfiehlt. Also ein unwahrscheinlich ohne Fundierung betriebener Klassenkampf oder geht es darum, die vernünftigen, erreichbaren Kräfte, die sozial, ökologisch, ja, aber auch liberal erreichbar sind, sie zu sammeln. Unternehmer, die bereit sind zu sagen, wir stehen, wir sehen die Verantwortung, aber wir sehen auch die Notwendigkeit der Produktivität von Unternehmertum, von wirtschaftlichen Fähigkeiten, diese Leute zu kriegen. Und dabei, und jetzt komme ich der Punkt, nicht den kritischen Impetus zu verlieren. Also das ist diese Waage zu halten. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Grünen Partei, um die grüne Sache zu verteidigen. Als eine fundamental kritische natürlich, die bleibt kritisch, die wird in einem kapitalistischen System immer kritisch bleiben. Also die ewige Diskussion um Suffizienz versus Effizienz. Gibt es sowas wie grünes Wachstum? Daran kann man schon zweifeln, aber es gibt auch Sinn, diese Systemfragen zu haben, weil und das in einem globalen Zusammenhang, wo natürlich es immer verheerender wird und die Zuspitzung immer dramatischer, die Kipppunkte uns näher rücken, trotzdem deutlich zu machen, es macht keinen Sinn, die relevanten Kräfte in diesem Land nur zu verprellen, auf Klassenkampf postulieren, sondern es kommt darauf an, die klugen Kräfte zu sammeln, gegen die Ungerechtigkeiten durchaus sehr kritisch deutlich zu machen, es braucht mehr Gleichheit.
Und also in dieser Zeit auch europäisch und international.
Absolut, absolut.
Das kommt immer zu kurz.
Ja, ja, natürlich, darüber, das hätten wir jetzt, wäre die Weiterung. Ja, das haben wir, es war hier auch eine sehr nationale Debatte.
Aber du hast völlig recht. Das ist ja auch in der Debatte ständig das Problem, dass wir, wenn wir über diese Verortungen und Parteien in Deutschland reden, dann kommt die Perspektive europäisch und international dann doch immer zu kurz, obwohl wir eigentlich der einzige Raum sind, in dem das wirklich machtvoll gestaltet werden kann.
Da bin ich ganz bei dir. Und das ist vielleicht auch durchaus dann doch eine Chance und weiter ein Versäumnis der letzten Regierung besonders gewesen. Das hing natürlich auch an Olaf Scholz.
Absolut. Aber
ganz klar zu sagen, wenn du ein solches
weniger Versagen... Weniger Europa ging nicht.
Ging nicht. Und auch so viel abschrecken. Ich meine, man muss sich ja... Merz kann sich jeden Tag vor Begeisterung gar nicht retten, weil er plötzlich merkt, ich werde mit derartig offenen Armen empfangen. Ja. Es gab eine Sehnsucht in Europa nach einer Kommunikation, nach einer Mitmenschlichkeit, auch in dem Sinne des Empathischen. Überhaupt, das war ja leider das große Defizit von Olaf Scholz, was eigentlich ein Robert Habeck im Übermaß hatte. Ja, also man hätte sich wirklich den Rollentausch gar nicht besser vorstellen können. Ja. Das muss man leider sagen. Ein Kanzler, ich sehe die Schwächen von Robert Habeck durchaus. Also ich glaube, dass er in der Sache gar nicht immer so der sattelfeste war, aber der wird. Aber er in seiner Fähigkeit, Menschen umzugehen. Ja. Und das hatte nun Olaf Scholz nun gar nicht. Also es spielt die menschliche Seite eine Riesenrolle. Damit sind wir bei der internationalen. Aber es gibt ein viel fundamentaleres Problem. Und da ist leider das internationale, globale für die grüne Sache im nationalen Rahmen ein Riesenproblem. Die Rechten werden immer sagen, und leider mit einem gewissen Recht, die systemischen Probleme sind so groß. Dieses klassische Argument, selbst wenn wir unser doppelten Maß an Verbrauch, wir wissen ja beide, wir müssten eigentlich unseren ganzen Verbrauch um die Hälfte reduzieren. Damit dieses 1% der Weltbevölkerung, das sind wir ja faktisch, die wir 2% faktisch verbrauchen, ist auf das eine Level Prozent bringen. Aber die Rechten werden immer sagen, guckt euch doch mal die Amerikaner und die Chinesen an. Also wir werden immer es mit einem erheblichen Teil von Leuten zusammen, die auch diese Erklärung liebend gerne aufnehmen und sagen, hilft alles nix. Wenn sie nicht sogar gleich die Klimakatastrophe leugnen und sagen, es gibt keine Erwärmung, was weiß ich, der ganze Irrsinn der Verschwörungstheoretiker, die ist ja auch bei der AfD zu hoffen. Aber sie werden immer dagegen halten, um ihren Gegenwartskonsum durchzusetzen. Wird man nie kriegen.
Nee, so ist es, aber kann es den Grünen trotzdem gelingen?
Ja, ich meine, wir müssen die vernünftigen Leute holen. Deswegen hast du auch völlig zu Recht gesagt, ich war ja sehr scharf gegen die Linkspartei, weil mich natürlich auch diese ganze simple Nicht-Unterstützung der Ukraine zutiefst ärgert. Aber wenn es gelingt, neue Allianzen auch mit den Jungen zu schließen, die ja erreichbar sind, es gibt ja auch Menschen, die ein soziales Empfinden haben. Und jetzt dann, sage ich mal auch, eine europäische Tendenz einzuschlagen, dann dann deutlich zu machen, wir müssen es auf europäisch, wir müssen ein europäisch nachhaltiger Kontinent werden.
Europäische Republik.
Ja. Europäische Republik.
Kann man so ein Thema verfangen? Also das ist jetzt wirklich nochmal so die Frage.
Wahnsinn. Das ist wahnsinnig groß. Das teile ich übrigens auch nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass hier gleich die Nationalstaat, das kann Ulrike Gero, wenn sie jammern, dass sie so abgegriffen. Ja, das sage ich mal. Jammer. Ich sage nur, das war hier ein großes Thema. Alles, und zwar fand ich damals schon Quatsch. Also ich bin der Meinung, auch die Nationalstaaten haben ihre Berechtigung. Aber wenn es gelingt, das Thema eines anderen Kontinents und Europa wird durch das, muss man sagen, der Druck von außen ist die Chance der neuen Verordnung Europas. Ja. Und da ist natürlich für dich ja eigentlich auch toll, weil du ja nun aus Europa kommst, als ehemaliger Europapolitiker. Es ist natürlich eine riesige Herausforderung gegen eine, das würde ich schon kritisch sagen, wir haben doch gar nicht über unsere neue Regierung gesprochen, doch eine sehr stark, dann wiederum auch nicht gerade Nachhaltigkeitskategorien
unterkriegen. Genau.
Das ist eine große Leerstelle. Und ich sehe auch, das ist ein Glück für euch. Das
ist eine Chance.
Ja, Riesenchance. Also, man muss mal hart formulieren, wenn man einen Matthias Mürsch, der einzige, neben der Tochter von Hermann Scheer, wie heißt sie noch mit Vornamen, weißt du es auch nicht, aber du weißt nicht mehr beide. Nina Scheer, das sind die beiden renommierten Umweltpolitiker der SPD. Wenn man den einzigen, der dann auch als Stratege noch dann Mürsch nicht zum Umweltminister macht, sondern Carsten Schneider, der als Ostpolitiker seine Verdienste haben mag, aber der bis dato mit Umweltpolitik kein bisschen zu tun hat, dann zeigt man als SPD, welche Relevanz das Umweltthema für einen hat. Das ist für euch natürlich ein riesiger Glücksfall, aber es ist für die Umweltpolitik natürlich ein Desaster. Und das heißt, diese ganzen Anfragen, ein anderes Europa, ein nachhaltiges Europa, eine Möglichkeit, ja, es anders zu denken in einer wichtigen Funktion, ja, ganz, das ist fast so eine weltzivilisatorische, Europa, von dem, das muss man ja bewusst, von dem historisch der Schrecken ausgegangen ist. Wir als europäischer Kontinent, als kolonialistischer, aber auch in dem Industrialismus beginnender Kontinent, haben eigentlich die große Aufgaben, das nachhaltig zu denken. Und wenn man es mal ganz groß denkt, ist das natürlich die eigentliche grüne Aufgabe und die deiner Partei. Also von daher, an die Arbeit!
So machen wir das. Albrecht von Lucke, es hat mich sehr gefreut, dass wir miteinander ein bisschen länger als gewohnt durch all die Punkte durchgehen konnten. Aber es war sehr ergiebig. Also schön, dass du da warst.
Es war mir eine Freude, lieber Jan Philipp. Danke.
Und Ihnen und euch allen herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören auf allen Kanälen, die wir so anbieten. Und bis zum nächsten Mal bei Pick Your Battles.